Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Herzlich willkommen zur Ausgabe vom Mittwoch, 22. Dezember 2010, zusammengestellt von Katharina Mann und Norbert Büchner aus der Dissent Medienwerkstatt Darmstadt. Die Themen heute: Der neue Präsident in Weißrussland ist der alte Präsident. Ob die Wahl am vergangenen Sonntag eine freie Wahl war, wird allerdings angezweifelt. Antidiskriminierungsarbeit muss frei sein und in der Lage, fallübergreifend auch die Strukturen zu erkennen und zu verändern, die zu Diskriminierung führen. Dazu braucht es angemessene Finanzierung. Flüchtlinge in Bayern setzen sich weiterhin zur Wehr gegen die unwürdige Behandlung in den Unterkünften. Eine Gesetzesnovellierung in Thüringen soll Bürgermedien stärken und könnte damit die Freiheit der Medien befördern. Eine gewisse Aufbruchstimmung war in Weißrussland zu spüren. Nach den Präsidentschaftswahlen vom Sonntag ist die aber gründlich verflogen. Der autokratische Herrscher Alexander Lukaschenko will weiter regieren und hat mit Gewalt die Hoffnungen auf demokratische Reformen im Keim erstickt. Mehrere Oppositionskandidaten sind verschwunden, rund 1000 Personen wurden bei Protesten festgenommen. Ein Bericht von Wilma Rall, Rabe, Radio Bern.
Vergangenen Sonntag wurde der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko mit 80% der Stimmen in seinem Amt bestätigt. Ein Glanzresultat, das mittlerweile nicht mehr nur die Opposition anzweifelt. Auch von Seiten der EU und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, hagelt es Kritik. Jens Hagen-Eschenbecher, Sprecher des OSZE-Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte.
Unser Bericht kommt zu dem Schluss, dass es zwar in einigen Bereichen keine Verbesserungen gegeben hat im Vorfeld der Wahl, dass aber insgesamt Weißrussland noch einen recht weiten Weg vor sich hat in Bezug auf die Einhaltung von OSZE-Verpflichtungen zu demokratischen Wahlen.
Harsche Kritik übt die OSZE an der gewaltsamen Unterdrückung der Proteste nach der Präsidentschaftswahl. In der weißrussischen Hauptstadt Minsk wurden am Sonntag rund 1000 Personen festgenommen, 7 der insgesamt 10 Oppositionskandidaten wurden verhaftet.
Von einigen weiß man offenbar immer noch nicht, wo sie sich zurzeit befinden. Im ganzen Land wurden Hunderte von Aktivisten und Vertretern der Zivilgesellschaft und Journalisten verhaftet. Und auch hier ist unklar in einigen Fällen, was mit den Leuten passiert ist. Wir haben unsere Erwartung ausgesprochen, dass die Regierung so schnell wie möglich Klarheit schafft.
Die Wahlbeobachter der OSZE sprechen von schlechten bis sehr schlechten Wahlen. Viele Unregelmäßigkeiten sind am Wahltag beobachtet worden, vor allem bei der Stimmenauszählung.
Die Stimmenauszählung ist in den meisten Fällen schweigend vorgenommen worden und ohne dass die Anwesenden sich wirklich ein Bild machen konnten. Unsere Beobachter wurden in vielen Fällen auch nicht an die Tische herangelassen, wo die Stimmen ausgezählt wurden. Und es gab auch einige Anzeichen für das zusätzliche Einbringen von Wahlzetteln in Wahlurnen.
Im Vorfeld der Präsidentschaftswahl ging man noch davon aus, dass die Wahlen fairer ablaufen würden. Die EU versuchte Lukaschenko mit Finanzhilfen zu ködern. Und tatsächlich sah es so aus, als würde Weißrussland sich um eine Annäherung an die demokratischen Richtlinien der EU bemühen.
Es gab ein recht breites Feld von Kandidaten, 10 insgesamt. Es gab da wohl keine größeren Probleme, was die Registrierung anbelangt. Dann hatten die Kandidaten diesmal relativ viel Freiraum, was den Wahlkampf anbelangt. Also sie hatten diesmal auch die Möglichkeit, ihre Programme den Wählern vorzustellen im Fernsehen, unter anderem bei einer Debatte zwischen den Kandidaten. Das sind so einige Beispiele für Verbesserungen.
Nach der Wahl ist davon aber nicht mehr viel zu spüren. Die Opposition und die aufkeimende Zivilgesellschaft wurden mit Gewalt erstickt. In Minsk sei nach der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste nun wieder Ruhe eingekehrt, sagt Jens Hagen-Eschenbecher. Die Aufgabe der OSZE aber ist noch lange nicht abgeschlossen.
Für uns als Beobachter ist nach den Wahlen immer vor den Wahlen, weil wir auch zwischen Wahlen versuchen, mit Regierungen im Kontakt zu bleiben darüber, wie man so einen Wahlprozess besser gestalten kann. Und wir hoffen natürlich, dass die Ereignisse gestern nicht dazu führen, dass dieser Dialog abbricht. Von unserer Seite ist klar, dass wir jederzeit bereitstehen, mit den Behörden weiter daran zu arbeiten, das Umfeld für Wahlen hier so zu verbessern, dass eine demokratische Wahl im Einklang mit internationalen Standards in der Zukunft möglich sein wird.
Jens Eschenbecher vom OSZE-Büro für demokratische Institutionen über die Präsidentschaftswahl in Weißrussland. Ein Beitrag von Wilmar Rall, Rabe, Radio Bern. Das Antidiskriminierungsbüro Sachsen arbeitet seit 5 Jahren in Leipzig. Als einzige Einrichtung seiner Art im Osten Deutschlands bietet es Beratung und Unterstützung gegen Diskriminierung und wurde in diesem Jahr mit dem Sächsischen Förderpreis für Demokratie ausgezeichnet. Durch Haushaltskürzungen sind die Beratungs- und Bildungsangebote des Büros akut bedroht. Das Antidiskriminierungsbüro hat deswegen angekündigt, die Beratung ab dem 1. Januar 2011 einzustellen. Lutz Helm von Radio Blau aus Leipzig sprach mit Daniel Bartel vom Antidiskriminierungsbüro und bat darum, die Arbeit des Büros zu beschreiben.
Das Antidiskriminierungsbüro ist eine unabhängige Organisation. Uns gibt es jetzt seit 5 Jahren und die Arbeit beruht im Wesentlichen auf 3 Pfeilern. Das ist zum einen die Beratung von Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind. Zum zweiten die Schulung und die Arbeit mit Verwaltung, Organisationen, Behörden, aber auch Schulen und Kindergärten im Sinne eines besseren und diskriminierungsfreien Umgangs mit Vielfalt. Und die dritte Säule ist überschrieben unter dem Schlagwort Information. Da geht es um politische Lobbyarbeit, Netzwerkarbeit etc. Also Beratung, Schulung, Information, das sind so unsere 3 wesentlichen Arbeitsgebiete. Wir haben im Prinzip jetzt im letzten Jahr 3 wesentliche Einnahmequellen gehabt. Das war zum einen eine Förderung durch die Stadt Leipzig. Das war zum zweiten eine Förderung aus verschiedenen Projekten, auch Bundesprojekten. Und das war zum dritten eine Förderung, und die war auch sehr beträchtlich, durch die AGE im Sinne von Arbeitsgelegenheiten. In allen 3 Säulen, alle 3 Finanzierungssäulen haben angefangen zu wackeln, beziehungsweise sind weggebrochen. Das heißt, die Bundesprojekte sind ausgelaufen und Fortsetzung steht da noch nicht fest. Wir hoffen, dass es passieren wird. Es ist gerade noch unklar. Arbeitsgelegenheiten als dieses Programm ist zunächst beendet worden, wird eventuell im nächsten Jahr wieder aufgelegt. Es ist auch noch unklar, welche Mittel bereitgestellt werden. Und zum dritten die Förderung durch die Stadt Leipzig ist nach aktuellen Plänen der Verwaltung im Haushaltsplan 2011 halt um 60% gekürzt. Insgesamt ergibt sich da ein Bild innerhalb des ADBs, dass ein großes Fragezeichen dahinter setzt, dass wir unsere Arbeit überhaupt fortsetzen können. Um das mal konkret an Stellen zu machen, aktuell bis Ende Dezember arbeiten wir zu 6, was nötig ist, weil wir auch horizontal arbeiten und diese ganzen verschiedenen Arbeitsbereiche haben. Ab Januar wird es noch 2 halbe Stellen geben. Das ist einerseits meine halbe Stelle über die Stadt Leipzig und das ist zum anderen eine AGH, also eine neue Mitarbeiterin, die jetzt seit November da ist und zunächst erstmal auch eingearbeitet werden muss. Und vor diesem Hintergrund haben wir tatsächlich auch, das ist für uns eine Situation, wo wir tatsächlich auch eine Notbremse ziehen müssen, wo wir sagen müssen, die Arbeit, die wir leisten, können wir mit dieser Finanzierung so nicht fortsetzen. Unsere Arbeit ist wichtig, aber wir haben keine Basis mehr.
Ja, das klingt mit 2 halben Stellen, wovon die eine eben auch erstmal eingearbeitet werden muss, klingt das recht plausibel. Es wird auch in der Mitteilung des Antidiskriminierungsbüros darauf verwiesen, dass ihr ja die Qualitätskriterien an, eine Beratung, die ihr selbst stellt, die auch der Antidiskriminierungsverband stellt, dass ihr die nicht mehr erfüllen könnt. Wie sehen denn die aus, diese Kriterien?
Diese Kriterien beinhalten einerseits eine Unabhängigkeit der Arbeit, beinhalten für uns auch eine Horizontalität der Arbeit. Das bedeutet, wir arbeiten merkmalsübergreifend. Wir arbeiten zu den Themen Rassismus, Behinderung, Lebensalter, sexuelle Identität, Geschlecht und Religion, Weltanschauung. In all diesen Bereichen wollen wir zum Thema Diskriminierung kompetent sein. Das bedeutet auch, dass wir uns diese ganzen Fähigkeiten oder diese Informationen und Kompetenzen erarbeiten müssen. Die Beratungsarbeit bedeutet eine Kombination auch von rechtlichen Informationen, psychosozialer Beratung und politischer Arbeit. Sie beinhaltet neben der konkreten Unterstützung von Einzelfällen auch die Arbeit an Strukturen. Also wenn wir merken, dass in einem bestimmten Bereich, sei es eine bestimmte Behörde, sei es in der Vergangenheit waren das beispielsweise auch mal Einlasskontrollen, dass in einem bestimmten Bereich sich Diskriminierung häufen, dass wir dann nicht mehr im Einzelfall arbeiten, sondern strukturbezogen, dass wir verschiedene Partner auch noch mit ins Boot holen und eine Struktur verändern wollen. Das beinhaltet aber auch, Antidiskriminierungsberatung beinhaltet auch eine Dokumentation von Fällen, eine Evaluation von Interventionsmöglichkeiten. Also wie sind wir in verschiedenen Fällen vorgegangen, was davon war erfolgreich, wo müssen wir weiterarbeiten, etc. Also es ist ein relativ komplexes Feld und diese Standards der Antidiskriminierungsberatung, auf die du mich angesprochen hast, waren ein Versuch auf einer Bundesebene zusammen mit anderen Antidiskriminierungsbüros tatsächlich Kriterien festzulegen, die diese Arbeit ausmachen. Wichtig ist, dass das Antidiskriminierungsbüro auch mehr ist als die Beratung. Eine Beratung alleine würde nicht funktionieren, sondern also gerade wenn es um diese strukturbezogenen Veränderungen geht, braucht es Schulungen. Also ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist auch eine Sensibilisierung für Barrieren. Das ist eine Ergänzung zu der Beratungsarbeit.
Also sozusagen auf Behörden, auf Institutionen zuzugehen,
genau,
oder eben
genau.
Auf politische Entscheidungsträger beziehungsweise auf politische Gremien.
Genau, in Netzwerke reinzugehen, Inhalte zu setzen, sei es jetzt auf kommunaler Ebene beispielsweise die Auseinandersetzung um die kommunale Gesamtstrategie Leipzig Ort der Vielfalt, sei es jetzt aber auch beispielsweise auf einer Landesebene, wie es jetzt zuletzt zu der ganzen Auseinandersetzung zum Thema Extremismus war. Das ist nicht im engeren Sinne Beratung, ist aber das Umfeld, in dem eine Beratung nur Sinn macht, weil der Einzelfall auch immer eingebettet ist in eine Gesamtstruktur. Und wenn ich was nachhaltig verändern will, muss ich am Einzelfall arbeiten und ich muss aber auch die Struktur als Ganze im Blick haben. Und beides braucht, wenn man es kombinieren möchte, auch eine personelle Decke.
Noch kämpft das Antidiskriminierungsbüro Sachsen um seinen Erhalt. Mit der Schließung der Beratung will es einerseits aufmerksam machen, andererseits seine Energie auf die Erhaltung des Büros konzentrieren. Zum politischen Feigenblatt will das Büro jedenfalls nicht verkommen, sondern lieber die Arbeit einstellen, wenn sie sich nicht mit angemessener Finanzierung fortsetzen lässt. Return to Sender, rassistischer Müll, zurück zum Sozialministerium. So lautete das Motto einer Demonstration, die am Dienstagmittag in München stattfand. Der Protest richtete sich gegen die Flüchtlingspolitik in Bayern und knüpfte an den Boykott von Essenspaketen in zahlreichen Flüchtlingsunterkünften an. Ben Rau von der Karawane München hat die Aktion mitorganisiert. Mit ihm sprach Michaela Betz von Radio Z aus Nürnberg.
Heute Mittag fand eine Demonstration von Flüchtlingen und Unterstützern und Unterstützerinnen in München statt. Eine Aktion direkt vor dem Sozialministerium nannte sich Return to Sender, rassistischer Müll zurück zum Sozialministerium. Was fand denn bei dieser Aktion statt?
Wir waren mit ungefähr 200 Leuten vor Ort, direkt am Sozialministerium eben, und haben der guten Frau Haderthauer und ihren MitarbeiterInnen, wenn man es mal so sagen möchte, die ganzen Bausteine der rassistischen Flüchtlingspolitik zurückgegeben. Das bedeutet, wir haben sowohl Essen, also Flüchtlinge haben Essenspakete mitgebracht, die sie ja eben auch verweigert haben, um sie dort der Frau Haderthauer und dem Sozialministerium vor den Latz zu knallen. Und wir haben symbolisch quasi Bausteine rassistischer Politik, also Residenzpflicht, Lagerpflicht, Arbeitsverbote, Achtbettzimmer, unhygienische Zustände und so weiter, die ganze menschenunwürdige Scheiße, um es auf gut Deutsch zu sagen, dorthin gebracht, um der Frau Haderthauer das Ganze mit in die Weihnachtsferien zu schicken.
Wie sahen denn die Reaktionen von Seiten des Sozialministeriums aus? Hat da irgendwer von der Aktion Notiz genommen?
Also Notiz genommen, definitiv. Wir waren sehr laut, wir waren auch recht viele. Eine direkte Reaktion gab es aber nicht. Also es gab noch eine Postkartenaktion, mit der wir der Frau Haderthauer unsere Weihnachtsforderungen mitgeteilt haben. Die hat dann ein Pförtner auch noch angenommen. Mehr gab es aber nicht dazu. Ich persönlich glaube, die Frau Haderthauer war gar nicht im Hause. Die wusste ja auch von der Sache und merkt, da ist Druck da. Ich glaube, sowas geht die Dame dann doch lieber aus dem Weg.
Diese Demonstration und auch die Aktion haben ja jetzt angeknüpft an verschiedenen Protestaktionen, die schon die ganze Zeit seit November stattfinden, und zwar in unterschiedlichen Flüchtlingslagern in Bayern haben Flüchtlinge einen Essenspaketeboykott durchgeführt. Teilweise ging das bis hin zu Hungerstreiks, um eben gegen die unmenschlichen Lebensbedingungen in den Unterkünften zu protestieren.
Seit 9. November läuft dieser ganze Flüchtlingsprotest schon. Es waren insgesamt rund 500 Flüchtlinge daran beteiligt, die sowohl im Hungerstreik als auch eben im Essenspaketeboykott waren. Vor ein, zwei Wochen haben einige Flüchtlinge den Boykott ausgesetzt. Damals allerdings schon mit der Ansage, wir geben nicht auf, das ist keine Beendigung des Protests, sondern wir machen weiter mit anderen Mitteln oder setzen später irgendwie wieder so ein. Daran knüpft es ganz einfach an, das war jetzt eine andere Protestform, das mal anders zu zeigen als nur mit dem Boykott des Essens. Gut, es war einfach auch ein bayernweites Level, das wir jetzt da haben. Wir hatten natürlich nicht alle Flüchtlinge, die protestieren wollen, in München, weil das logistisch einfach nicht möglich ist. Aber man hat zumindest mal geschafft, bayernweit den Protest hier zu fokussieren und das direkt an die Verantwortlichen zu richten.
So ein Essenspaketeboykott und eben vor allem auch die Hungerstreiks stellen ja eine ziemliche Belastung für die Flüchtlinge auch dar. Trotzdem befinden sich noch immer Flüchtlinge im Boykott. Wie geht denn diese Aktivität, wie geht denn dieser Protest jetzt weiter?
Das ist schwierig zu beantworten. Wir versuchen ja bei den Leuten, die im Essenspaketeboykott sind, was mittlerweile alle Protestierenden sind, eine Notversorgung mit Nahrungsmitteln herzustellen. Wobei die tatsächlich noch geringer ist als die Versorgung mit den Essenspaketen. Von dem her ist es schwierig für die Unterstützerinnen, das Ganze aufrechtzuerhalten. Und letzten Endes liegt natürlich die Entscheidung bei den Flüchtlingen, für die es psychisch und physisch einfach belastend ist, das Ganze durchzuführen. Von dem her ist es schwierig, das einzuschätzen, wie es jetzt erstmal weitergehen wird.
Es ist ja inzwischen die Flüchtlingspolitik schon mehrfach auch Thema im Sozialministerium gewesen. Frau Haderthauer hat sich dazu schon geäußert. Auch im bayerischen Parlament ist sie schon mehrfach Thema gewesen. Trotzdem sind letztendlich die Forderungen auf eine Verbesserung der Situation, auf private Wohnungen statt Unterbringung in den Flüchtlingsunterkünften und auch auf Bargeld statt Essenspaketen noch nicht durchgesetzt worden. Wie geht's denn in dem Zusammenhang jetzt weiter? Wie optimistisch seid ihr da? Auch.
Es ist natürlich schwierig, wenn in Anführungszeichen der Gegner, die Gegnerinnen einfach so einen, ich sag mal, Betonkopf hat. Ich meine, dass man bei der CSU mit solchen Forderungen nicht auf offenes Gehör trifft, ist uns klar. Man darf natürlich die Hoffnung nicht aufgeben und man tut es definitiv auch nicht. Es heißt jetzt einfach den Druck aufrechterhalten und mit den Protesten weitermachen. Man hat auch gesehen, selbst der Koalitionspartner, die FDP, haben reagiert, haben die Statements von Frau Haderthauer dementiert Und also es tut sich langsam was und es muss sich einfach etwas tun. Es geht um menschenunwürdige Zustände. So kann es nicht weitergehen. Deswegen muss sich etwas ändern. Deswegen muss man den Druck aufrechterhalten.
Ben Rau von der Karawane München über eine Aktion, die Essenspakete zurück zum Bayerischen Sozialministerium brachte. Das Interview führte Michaela Betz von Radio Z aus Nürnberg. Freiheit der Lokalradios und offenen Kanäle? Diese Frage stellt sich angesichts der medienpolitischen Diskussion in Thüringen. Die Versammlung der Thüringischen Landesmedienanstalt hat ein Votum abgegeben, die offenen Kanäle zu Bürgerfunksendern mit Vollfrequenz umzuwandeln. Bei Radio Frei in Erfurt, das derzeit in einem Fenster des offenen Kanals Erfurt sendet, herrscht Aufbruchsstimmung. Udo Israel von Radio Korax aus Halle sprach darüber mit Carsten Rose von Radio Frei aus Erfurt.
Ja, also relevant wird es wahrscheinlich erst in einem guten Jahr, aber interessant an diesem Beschluss der Versammlung, muss man ja wissen, die Versammlung ist das demokratische Gremium der Landesmedienanstalt. Das ist wahrscheinlich also in Sachsen-Anhalt auch so, da gibt es eine Landesmedienanstalt, genau. Und da gibt es ein demokratisch zusammengesetztes Gremium und die, das ist das oberste Entscheidungsorgan und die fassen dann die Beschlüsse, denn die Landesmedienanstalten ist ja nur eine Art Verwaltung und das muss sozusagen auch legitimiert sein und die müssen das dann beschließen, das ist das kleine Parlament der Landesmedienanstalt. Und die haben ein Votum gegeben. Die können ja also jetzt viel beschließen, aber was dann in den Landesmediengesetzen steht, das entscheiden immer noch die Parlamentarier in den Landesparlamenten. Was hier in Thüringen passiert ist, ist Folgendes. Wir haben seit 2 Jahren einen Qualitätsentwicklungsprozess, klingt komisch, ist aber so und war auch gar nicht schlecht, dem sich alle Bürgersender, wir haben ja in Thüringen offene Kanäle und nur 2 freie Radios, also das so ähnlich wie ihr das macht, gibt leider nur 2 und die dürfen auch nur senden, wenn es an dem Standort einen offenen Kanal gibt. So, das ist ein bisschen diese Zwangshochzeit, mit der wir uns seit Jahren rumquälen. Und das und diese Konstellation stand auf dem Prüfstand seit 2 Jahren. Da gab es schon einen internen Prozess, wo alle zusammengesessen haben. Moderiert wurde das durch die Uni Jena. Und da hat man eigentlich festgestellt, dass so die Idee des offenen Kanals ja sich verlebt hat und dass das nicht mehr so ist, den heutigen Zeiten angemessen ist. Und das im Rahmen dieses Qualitätsentwicklungsprozesses rausgekommen, es muss eine Veränderung geben in Thüringen. Das war bisher intern und mittlerweile hat sich die Landesmedienanstalt, die Versammlung, auch dazu durchgerungen, das zu unterstützen. Das heißt ganz konkret, die Idee ist, dass es pro Standort, wir haben ja also 5 in Thüringen, nur noch einen Sender geben wird und dass aus den offenen Kanälen dann Bürgersender werden. Sprich in Dreiklang, chancengleicher Zugang, Medienbildung und lokale Information. Im Grunde kann man kurz gesagt davon ausgehen, dass dann die offenen Kanäle keine offenen Kanäle mehr sind, sondern dann Bürgersender werden. Vielleicht keine freien Radios, aber sie werden dann richtige Radios. Das ist die Idee.
Was hat das jetzt für Radio Frei für Auswirkungen?
Na, das hätte dann die Auswirkung, wenn es dazu kommt, das ist ja überhaupt noch nicht klar, dass wir an dem Standort Erfurt dann tatsächlich nur noch ein Radio haben. Bisher ist es ja so, dass es den offenen Kanal der Landesmedienanstalt gibt, den Trägerschaft der Landesmedienanstalt. Und wir senden sozusagen in deren Fenster, obwohl wir eigentlich 74 Stunden haben. Aber juristisch gesehen haben wir nur ein Sendefenster innerhalb des offenen Kanals. Das hat man sich vor einigen Jahren so ausgedacht im Landtag, als man das Landesmediengesetz gemacht hat. Und das ist bisher auch nicht geändert. Jetzt besteht erstmalig die Chance, dass sich das ändert, aber da ist noch ein weiter Weg dahin. Also das heißt, dieser Beschluss der Landesmedienanstalt der Versammlung ist nur ein Votum und jetzt geht es in die Richtung, dass es einen Referentenentwurf aus der Staatskanzlei geben wird, also sozusagen die, wenn es eine Novellierung, also eine Gesetzesänderung gibt, muss es ja immer den jeweiligen Behördenministerium, gibt es einen Gesetzentwurf, was dann Referenten sozusagen aufstellen und dann geht es in die parlamentarische Debatte, heißt in die Ausschüsse, die das dann diskutieren, dann geht der ganze parlamentarische Prozess los und irgendwann kann dann im Landtag eine Novellierung, eine Veränderung des Landesmediengesetzes beschlossen werden. Das wird aber sozusagen nicht vor Herbst 2011 passieren und die Umsetzung wahrscheinlich erst 2012, wenn es dazu kommt. Also es kann immer noch sein, dass im Landtag jemand sagt, nö, wollen wir nicht so.
Ja, das heißt, da wird dann auch noch eine Menge ungeliebter Lobbyarbeit zu tun sein. Was mich jetzt interessiert, also es klingt irgendwie auch positiv. Also sag mal, okay, ihr habt da dieses Sendefenster, aber wenn jetzt sozusagen die beiden Formen angeglichen würden, dann ist es vielleicht einfacher miteinander zu arbeiten. Das ist jetzt mal so eine These. Wie siehst du das?
Ja, das klingt positiv. Auf jeden Fall. Das wäre das schönste Geschenk zum 20. Geburtstag von Radio Frei. Wir sind ja im Jubiläumsjahr in diesem Jahr und haben eine ganze Menge gemacht. Also ein Buch rausgebracht, wunderbare Partys, eine CD und haben uns sehr gefreut, dass es uns als Projekt 20 Jahre gibt. Und wenn das Geschenk dann, das nachträgliche Geschenk im Jahr 2011 oder 12 dann eine eigene Frequenz wäre, dann könnten wir ein Vollprogramm machen, genauso wie ihr das könnt. Das ist ja sozusagen, wir schauen ja mal ein bisschen neidisch nach Halle. Und die können also ein Vollprogramm machen oder müssen es machen, ich weiß es nicht. Und das könnten wir dann auch. Und es wäre dann so, nach den derzeitigen Ideen, dass es pro Standort tatsächlich nur noch einen Sender gäbe. Und aus dem offenen Kanal würde dann ein Medienbildungszentrum werden. Das sind die Pläne, das sind die Ideen. Aber wie gesagt, das ist nur ein Votum, muss man auch nochmal sagen, ein Votum der Landesmedienanstalt, was wir natürlich unterstützen und was auch die Bürgersender, auch selbst die offenen Kanäle unterstützen. Das ist eine neue Art der Entwicklung, eine neue Form der Entwicklung. Bisher wollten die offenen Kanäle das bleiben, was sie sind, nämlich offene Kanäle, und wollten sich nicht verändern. Das hat sich in den letzten 2 Jahren geändert und die Chancen auf Veränderung standen noch nie so gut, oder die Zeichen. Das heißt, auch aus dem Landtag hört man Signale, dass da durchaus Wille ist zur Veränderung und auch aus der Staatskanzlei. Aber wie wir alle wissen, das kann sich alles immer noch ändern. Wir sind da hoffnungsvoll und froh, muss man auch mal sagen, und freuen uns drauf. Aber ja, wie wir gelernt haben in den letzten 20 Jahren, man sollte sich nicht zu früh freuen. Die Politik, die schlägt manchmal eigenartige Haken. Ja,
genau.
Carsten Rose von Radio Frei aus Erfurt über die geplante Mediengesetzesänderung in Thüringen. Das Gespräch führte Udo Israel von Radio Korax aus Halle. Kritisch zu beäugen bleibt, ob bei dieser Vision nicht die freien Radios mit Aufgaben beladen werden, die eigentlich vom öffentlich-rechtlichen Radio zu bearbeiten wären. Oder ob über die Hebel der Zugangsoffenheit und Programmqualität die Politik Einfluss nehmen könnte auf die Programmgestaltung der freien Radios in Thüringen. Das war ZIP FM, das Infomagazin der Freien Radios, in der Ausgabe vom Mittwoch, 22. Dezember 2010. Die ungekürzten Einzelbeiträge finden sich auf der Internetseite www.freie-radios.net. Es verabschieden sich Katharina Mann und Norbert Büchner von der Dissent Medienwerkstatt in Darmstadt. Das nächste ZIP FM gibt es am Donnerstag, 23. Dezember, dann von der Radiokampagne aus Berlin.